Okay, danke schön. Ja, als wir beim Männerfrühstück die Predigten oder die Predigtthemen für die nächste Zeit festgelegt hatten, verfiel bei mir das Los auf das erste Gebot von den 10 Geboten. Und ich habe so erst überlegt, wie kriege ich das überhaupt hin, nur über das erste Gebot zu predigen? Weil das zweite Gebot ist mit dem so verknüpft, dass es schwierig ist. Und doch habe ich gebetet und Gott hat mir auch einige Möglichkeiten aus der Bibel gezeigt, nur über das erste Gebot zu predigen und die Zusammenhänge, die damit zusammenhängen, ohne das zweite zu tangieren. Das zweite Gebot, da geht es ja mehr um Bildergötzendienst. Das wird dann Bruder Clemens nächste Woche predigen, so der Herr will und wir leben. Und heute schauen wir uns mal an. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 1, die Stelle ist bestimmt bekannt. Da redete Gott alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthause geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. In der neuen Übersetzung heißt es, du wirst keine anderen Götter vor mich stellen. In der Luther heißt es dann wieder, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir wissen, dass am Anfang der Zeit Adam und Eva geschaffen worden sind. Sie wandelten mit Gott im Paradies, haben dann das Gebot Gottes übertreten. Obwohl sie in einer innigen Gemeinschaft vorher waren mit Gott. Gott wandelte in der Kühle des Tages mit Adam und Eva. Und doch gelang es dem Satan, sich vor Gott zu stellen und Adam und Eva zur Sünde zu überreden. Wir sehen dann in der nächsten Zeit dann Kain und Abel, wie sie Gott opfern, wie sie Gott ehren wollen. Wir sehen auch, dass das Opfer des Abels angenommen wurde und das des Kains nicht. Darum erschlug Kain den Abel. Dann lesen wir später im ersten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 26b. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Ein kleiner Satz zwischen den Geschlechtsregistern und Methuselah zeugte den und so weiter und wurde so alt und so. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Also von Adam und Eva sind dann einige Jahrhunderte ins Land gegangen. Die Menschheit hat sich vermehrt. Oder die erste Menschheit, müsste man eigentlich sagen. Man fing an, den Namen des Herrn anzurufen. Man wusste, da ist Gott, der Lebendige, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieses Bewusstsein war da in den Menschen. Und sie beteten, sie riefen den Namen des Herrn an. Und wieder einige Jahrhunderte später lesen wir etwas, was das genaue Gegenteil uns sagt. Im ersten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 1 lesen wir, als sich aber die Menschen zu Mehren begangen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren und nahmen sich von allen diejenigen zu Weibern, welche ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll den Menschen nicht ewig darum strafen, dass er Fleisch isst. Also isst, also von sein, nicht essen. Dass er Fleisch ist, sondern seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Die Riesen waren damals auf Erden in jenen Tagen, und zwar darauf hin, dass die Söhne Gottes zu Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, die von alters her berühmt gewesen sind. Als aber der Herr sah, dass des Menschen Bosheit sehr groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse alle Zeit, da reute es dem Herrn, das er dem Menschen gemacht hatte, auf Erden. Und das bekümmerte ihn in seinem Herzen. Kai, ich habe da jetzt einen Screensaver. Ist das wirklich an? Ist trotzdem an. Okay, gut. Nee, das ist gut. Entschuldigung, mit der Technik bin ich nicht so hundertprozentig, aber gut. Dann wissen wir von der Sintflut. Es hat 120 Jahre gedauert, dass die Sintflut dann kam. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Und Gott hat mit Noah und seinen drei Söhnen, Sem, Ham und Japhet, und ihren Frauen, also vier Frauen und vier Männer, eine neue Menschheit wieder entstehen lassen, eine zweite. Und jetzt sollte man eigentlich denken, jetzt hat Gott die bösen Menschen alle vernichtet und ist nur der gläubige Noah mit seinen Söhnen und mit den Frauen da. Jetzt ist erstmal wieder alles gut. Was passiert in 1. Mose, Kapitel 11, Vers 4? Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Und daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr da selbst die Sprache der ganzen Welt verwirrte. Also vor der Sintflut gab es Menschen, die erkannten, ja, wir wollen den Namen des Herrn anrufen, anbeten. Dann sieht Gott, wie die Menschen böse sind, machthungrig, gewalttätig. Er richtet die Welt durch eine Sintflut, durch eine globale Sintflut, rettet aber Noah mit seiner Familie. Und kurze Zeit danach haben die Menschen wieder nichts anderes im Sinn, als sich selber einen Namen zu machen. Hier heißt es nicht, sie suchen den Namen Gottes zu verehren, sondern sie wollen sich selber einen Namen machen. Und da entsteht die Frage, wenn wir das erste Gebot beachten, du sollst keinen anderen Götter neben mir oder vor mich stellen. Gibt es überhaupt einen anderen Gott? Gibt es überhaupt einen Gott als nur den, der Himmel und Erde gemacht hat? Und wenn wir diese Frage versuchen zu beantworten, finden wir in Jesaja 14, Vers 12 folgende Aussage. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Morgenstern? Du bist zu Boden geschmettert, der du die Völker niederstreckst. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Götterberg im äußersten Norden. Hier sehen wir den Fall des Satans, wie er beschrieben wird, aus einem bestimmten Blickwinkel. Das heißt nicht, dass Satan zum Zeitpunkt, als Jesaja gelebt hat, gefallen ist. Der Satan ist aus dem Himmel gefallen, schon vor Beginn der Schöpfung. Denn sonst wäre er nicht zur Zeit der Schöpfung im Paradies als Schlange und hätte nicht Adam und Eva verführt. Also die zeitliche Zuordnung ist eigentlich schon davor, nur Jesaja berichtet es jetzt. Über die Wolken will ich hinauf, dem Allerhöchsten gleichgestellt sein. Und nochmal das Pendant dazu finden wir in Hesekiel Kapitel 28, Vers 14. Aus einem anderen Blickwinkel. Du warst ein Gesalbter, ein schützender Cherub. Ich habe dich gesetzt auf den heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen von dem Tage deiner Erschaffung an bis Missetat in dir gefunden wurde. Vers 17. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Und so habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Auch hier ist ein anderer Blickwinkel. dass der Satan ein herrlicher Cherubim war im Himmel, herrlicher Morgenstern, und Gott musste ihn aus dem Himmel werfen. Im Offenbarung Kapitel 12, Vers 3 lesen wir noch einmal: Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Auch hier nochmal ein anderer Blickwinkel auf die Tatsache, dass der Satan ein Drittel der heiligen Engel Gottes verführt hat und mit sich gezogen hat. Das heißt, der Schwanz des Drachen hat sie mit sich gezogen. Offenbarung 12, Vers 7 heißt es dann weiter: Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und auch der Drache und seine Engel kämpften. So wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und so geht es weiter auch dann über Babylon in Offenbarung Kapitel 14. Warum mache ich so einen Bogen durch die Bibel? Was hat uns das zu sagen? Hier gibt es einen Antigott, der heißt Satan. Und Satan stellt sich vor den lebendigen Gott und versucht, die Menschen, die eigentlich zu Gott gehören sollten, an sich zu binden. Dem Satan ist es gelungen, von Anbeginn der Zeit die Menschen zu verführen. Adam und Eva bereits im Paradies. Wenn wir vor der Sintflut lesen, die Gewalttätigen, die Bösen. Und gleich nach der Sintflut, da bauen sie einen Turm, der in den Himmel reichen soll und wollen sich einen Namen machen. Die Frage ist, wem wollen wir gehorchen? Dem Satan, der uns mit Religion verführt? Oder wollen wir Gott gehorchen, der uns Glauben schenkt? Mal genau hinhören. Gott schenkt uns Glauben. Religion, das Wort Religio heißt etwas tun. In jeder Religion musst du etwas tun, damit du deinen Gott, Götzen oder was auch immer, gnädig stimmst. Du musst ein Opfer bringen, du musst dies und das und jenes tun. Und es gibt so viele Religionen in der Welt. Und der Satan ist der Herr über diese Religionen. Als Jesus 40 Tage gefastet hat in der Wüste, verführte ihn der Satan. Was hat er gemacht? Er zeigte ihm alle Weltreiche. Wie konnte der Satan ihm alle Weltreiche zeigen und ihm die anbieten? Ja, weil sie dem Satan gehören. Und die Unverschämtheit des Teufels, dass er sagt, mach einen Knicks vor mir, dann gehört alles dir. Du brauchst mich nur anzubeten. Dieser Wunsch des Satans, dass er angebetet wird, anstatt dass der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, anstatt dass er angebetet wird. Und die Frechheit ist wirklich, das kann man sich so gar nicht vorstellen eigentlich, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, dass der Satan dem Sohn Gottes, dem Heiligen Israels, wo die Dämonen, die den einen Mann da besessen haben, sagen, du bist der Heilige Gottes. Die Dämonen bekannten sogar, dass Jesus der Heilige Gottes ist. Und der Satan nimmt sich diese Frechheit raus, ihm zu sagen, bete mich an, kriegst du alle diese Weltreiche. Bitte nicht missverstehen, ich predige hier nicht über den Satan. Ich predige darüber, dass Gott uns auffordert, keine anderen Götter vor ihn zu stellen oder neben ihn zu stellen. Und der Satan ist dieser Antigott, der sich versucht, zwischen uns Menschen und Gott zu stellen. Darum spreche ich so deutlich darüber. Ich will ja nicht den Satan verherrlichen, darum geht es nicht. Aber es ist eine Wahrheit, die uns vom Wort Gottes mitgeteilt wird. Und diese Wahrheit gilt es auch zu beachten. Das Wort Satan ist auch eigentlich ein sehr schlimmes Wort, denn die Übersetzung des Wortes aus dem Althebräischen bedeutet Kaputtmacher. Es gibt sogar Bibelübersetzungen, wo, ich glaube Martin Luther, in Jesaja sagt er, und die Zerstörer werden vor dir wegrennen. Der Satan ist ein Zerstörer. Er hat schon am Beginn der Zeit die Gemeinschaft, die Gott mit Adam und Eva hatten im Paradies, zerstört. Aber Gott will alles reparieren und in Ordnung bringen. Und darum hat Gott Jesus gesandt. Und darum hat Gott auch ihn gesandt, damit wir durch ihn gerettet werden, ohne dass wir etwas tun müssen. Immer dann, wenn jemand sagt, du musst das und das tun, um gerettet zu werden, sage ich, deine Religion kannst du behalten. Jesus hat am Kreuz für mich alles vollbracht. Ich brauche nichts mehr zu tun, außer zu glauben. Den Glauben, den Gott mir schenkt. Den Glauben, den Gott in mir wirkt. Ich muss nichts mehr tun. Oh, schön, können wir jetzt machen, was wir wollen. Nein, ganz so einfach ist auch nicht. Wir sollen schon im Glauben wandeln. Aber nicht mit dem falschen Hintergedanken, ich muss mir meine, jetzt bin ich errettet durch Gnade und jetzt muss ich mir meine Gnade noch durch Werke verdienen. Nein, das ist gar nicht Gottes Absicht. Aber wenn Gott uns seine Liebe offenbart hat im Sohn, und wenn die Liebe Gottes in uns hineingekommen ist, was wir vorhin gelesen haben, die Liebe Gottes kommt in uns hinein und treibt alle Furcht raus, dann können wir doch auch unsere Liebe Gott schenken. Gott schenkt sich uns in seiner Liebe und wir schenken uns Gott in seiner Liebe. Wir hatten am Freitag Hauskreis hier in der Gemeinde und es sind auch Geschwister von außerhalb drin. Und eine Schwester hat vorgeschlagen, weil ich mache es so, ich habe zwar immer ein Thema vorbereitet, aber wenn jemand irgendwas in der Bibel gelesen hat und darüber sprechen möchte, dann nehmen wir das erstmal dran. Und da hat eine Schwester vorgeschlagen, lass uns doch mal im Buch der Offenbarung lesen. Gut. Ja, aber die Sendschreiben an die Gemeinden. Ja, gut, machen wir. Und da haben wir etwas in den Sendschreiben gelesen, was genau in dieses Thema hier bei uns reinpasst. Da heißt es in Offenbarung, das erste Sendschreiben im Offenbarung Kapitel 2, Vers 1, da heißt es, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Das sagt der, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und dass du sie geprüft hast, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erfunden. Und du hast Ausdauer und um meines Namens willen hast du getragen und bist nicht müde geworden. Ein wunderbares Lob, würde man auf den ersten Blick sagen. Und es ist auch ein Lob. Es ist ein Lob. Die Gemeinde in Ephesus, wir wissen ja, der Apostel Paulus war da 40 Jahre vorher, weil die Offenbarung, dieses Buch, kam erst 40 Jahre später auf Patmos. Circa. Und dieses Lob, das beinhaltet, du hast Erkenntnis, und da hat es wohl Männer gegeben, die haben sich als Apostel ausgegeben, und die Gemeinde in Ephesus, die konnten das erkennen. Warum? Weil sie ihre Bibel kannten. Wenn es damals auch das Neue Testament noch nicht komplett gab, wie heute, aber sie kannten die alttestamentlichen Schriften und hatten gelernt, zum Beispiel in Jesaja heißt es, eure Priester lehren, das Böse ist gut und das Gute ist böse. also Werteverdrehung gegen Gott. Und da haben die erkannt, das stimmt nicht, was die da predigen. Das sind keine echten Apostel. Haben sie entlarvt. Das heißt, sie hatten die Fähigkeit, im Geist diese Dinge zu erkennen. Sie hatten auch die Fähigkeit, das Böse zu hassen. Und sie hatten Ausdauer im Dienst. Und du hast Ausdauer und um meines Namens willen hast du getragen und bist nicht müde geworden. Aber jetzt kommt der Vers 4 und der hat es in sich. Aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Das ist interessant. Das macht Gott fast immer so oder fast immer sehr dicht beieinander. Erst sagt er, was falsch läuft, aber sagt er jetzt nicht, das läuft falsch, Kopf ab, Schluss. Nein, sondern Gott sagt, das läuft falsch und Gott zeigt uns einen Weg der Lösung auf, der Lösung des Problems. Und die Lösung des Problems ist, bedenke nun, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Das ist wunderbar, dass Gott uns immer eine Lösung aufzeigt. Ja. Ich meine, ich weiß, als ich mich damals bekehrt habe, voll brennend für Jesus, da kam die fromme Feuerwehr und wollte erstmal das Brennen löschen. Ja, Bruder Raimund, du bist jetzt so brennend. Sei erstmal ein paar Jahre dabei, dann wirst du schon ruhiger und so. Also wer mich kennt, der weiß, wenn es ums Evangelium geht, kann ich nicht ruhig sein. Ich kann nicht still sitzen. Ich muss den Menschen das Evangelium sagen. Nicht, weil ich unter Zwang bin, sondern weil diese brennende Liebe da ist. Einmal zu den verlorenen Menschen. Die gehen verloren. Für alle Ewigkeit. Es geht nicht nur darum, ein gutes Leben auf der Erde zu führen. Es geht auch darum, dass die Seelen für die Ewigkeit verloren sind. Und das ist schade. Aber es geht auch darum zu erkennen, Gott hat mir meine ganze Sünde vergeben. Alle. Nicht 90%, nicht 95% oder 99%, 100%. Alle meine Sünden sind vergeben. Ich bin frei, ich bin frei. Jesus schenkte mir das Leben, ich bin frei. Da kann ich doch nur brennend sein und sagen, Herr Jesus, wenn du so viel Liebe für mich hast, dann will ich meine Liebe für dich geben. Bedenke, wovon du abgefallen bist und tue Buße. Tue die ersten Werke. Und jetzt kommt aber eine Warnung von Gott. Sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber das eine, das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, welche auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und hier ist genau das, auch was wir dann sehen, einmal die falschen Apostel, die unseren Blickwinkel auf den lebendigen Gott wegdrehen auf eine Ersatzreligion, auf eine falsche Religion. Genauso die Nikolaitenlehre. Wir wissen aus der Überlieferung, dass die Nikolaitenlehre darin bestand, dass sie gelehrt haben, man darf doch Hurerei treiben. Man darf doch Götzenopferfleisch essen. Obwohl in der Apostelgeschichte die Apostel beschlossen haben, wir wollen den Heiden nichts aufzwingen, so zu leben wie wir Juden, sondern die drei Gebote, sie sollen sich vom Blut enthalten, vom Götzendienst oder vom Götzendienst Fleisch und von der Hurerei. Ja, also diese drei Dinge, das sind die Hauptdinge, die die Apostel damals beschlossen haben, die wir als Heidenchristen, also die wir Christen geworden sind aus den Heiden, alle Nicht-Israeliten sind Heiden. Nicht so wie die katholische Kirche es behauptet, wenn du dich taufen lässt, bist du kein Heide mehr. Das ist völliger Quatsch. Die Bibel lehrt das nicht. Sondern die Religion des katholischen Katechismus lehrt das. Du musst vorsichtig sein. Und prüfen. Prüfet alles, das Gute behaltet. Steht auch am Büchertisch. Danke. Ja. Der Apostel Paulus schreibt sogar im Römerbrief, Kapitel 12, im Vers 11, im Fleiß lasset nicht nach und seid brennend im Geist, dienet dem Herrn. Seid brennend im Geist, dienet dem Herrn. Wenn wir brennend im Geist sind, dann haben wir immer Gott vor Augen, immer. Selbst wenn du morgens aufstehst, also neulich hat Gott mir ein Geschenk gemacht, da habe ich morgens noch geträumt, wie ich Lobpreislieder singe, aus der Zeit, wo ich in der Jugend war damals. Und bin damit wach geworden und konnte mich noch erinnern. Oft ist es ja so, man hat einen schönen Traum und dann erinnert man sich nicht mehr. Aber ich konnte mich noch erinnern, wie ich gesungen, mit mehreren Geschwistern gesungen habe. Das kennt ihr bestimmt. Lobpreis und Ehre und Ruhm und Macht. Das haben wir mehrstimmig gesungen, so wie damals. Das war richtig schön. Hat Gott mir einfach so geschenkt. Ja, Gott ist gut. Auch so, wie Stefan vorhin gesagt hatte. Wir müssen aufpassen. Wir müssen wachsam sein. Einerseits voll brennender Liebe sein für den Herrn und Heiland, für die verlorene Welt. Und doch gleichzeitig nüchtern sein im Geist. Denn Apostel Paulus erklärt uns im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 14, erklärt uns der Apostel Paulus, und das ist kein Wunder, wenn wir uns verführen lassen. Denn der Satan selbst verkleidet sich in einen Engel des Lichts. Das ist ein Ding, das ist ein Hammer. Der Satan verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Und dann kann es passieren, dass wir verführt werden, wenn wir nicht die Basis haben, die Wahrheit des Wortes Gottes in unserem Herzen. Und wenn wir auch nicht die brennende Liebe haben, dann fallen wir darauf rein. Oder die Möglichkeit besteht. Ich überspringe jetzt schnell, weil ich habe versprochen, dass ich kurz predige. Das schaffe ich jetzt wieder nicht. Aber das eine will ich noch uns mitteilen. Als Jesus gefragt wird, was ist das vornehmste Gebot? Was ist das vornehmste Gebot? Weiß jemand? Ja. Du sollst, höre Israel, Schma Israel. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Gemüt, mit deiner ganzen Kraft. Und wenn wir das tun, dann wird es dem Satan schwerfallen, sogar dann, wenn er sich als Engel des Lichts verkleidet, sich zwischen uns und Gott zu stellen. Und wenn er das tut, dann haben wir die Autorität von Gott, sagen, hebe dich hinweg, Satan. Ich glaube an den Herrn und nicht an dich. Zu Simon sagte Jesus, Simon, 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 in Lukas 22, Vers 31, wer es nachlesen will, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Aber ich habe für euch gebetet, dass euer Glaube nicht aufhört. Jesus hat für dich und für mich gebetet, dass unser Glaube nicht aufhört. Und das ist meine Zuversicht. Wir werden angefochten, wir werden angegriffen vom Satan. Auf die eine oder andere Weise. Zwar schwere Lebenssituationen erleben oder Gesundheitsschläge oder was es auch sei. Aber Gott will uns durch dieses alles hindurchtragen. Und dass unsere Herzensliebe brennend bleibt. Wenn wir aber dahin kommen, das ist ein doofes Bild, aber das war damals so, wir haben das auch so genannt, die fromme Feuerwehr unser Brennen löscht. Ja. Dann lasst unser Brennen neu entfachen. Dann geh neu in die Gemeinschaft mit Gott. Sprich mit ihm. So wie Henoch. Henoch wandelte mit Gott, als sähe er ihn, als wenn er um ihn wäre, als wenn er immer da wäre. Sprich mit Jesus. Sprich mit dem Vater im Himmel. Und am Ende die Verheißung Gottes. Und siehe, Offenbarung 21, Vers 1, dann sind wir auch am Ende angelangt. Und siehe, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabsteigen, von Gott zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel und siehe, da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Liebe Geschwister, ich wünsche euch Gottes Segen. Nehmt das Wort Gottes mit in eurem Herzen, bewegt es oder bringt es nochmal vor Gott oder fragt nochmal, Herr, wie hast du es gemeint für mich? Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.